Seit vielen Jahren planen wir ja dieses Seminar und dürfen es dann auch durchführen. Und es ist immer wieder die Frage, was für ein Thema ist dran. Und als wir im Mitarbeiterkreis so nachdachten, kamen wir irgendwie auf das Thema Trends zu sprechen. Stefan Holthaus hält ja seit wie vielen Jahren Vorträge zu dem Thema? So lange, sagt er gerade. Er hat ja dann auch ein Buch rausgebracht, Trends 2000. Und als ich dieses Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, es wäre doch gut, obwohl ich den Vortrag ja auch mindestens schon zweimal gehört habe, den Stefan doch mal hierher einzuladen. Und zwar mit dem besonderen Blickwinkel oder aus dem besonderen Blickwinkel Kinder. Und ich freue mich, dass er sich da auch nochmal eingearbeitet hat. Stefan Holthaus ist ja von Beruf Studienleiter an der FTA, so heißt es, Freie Theologische Akademie in Gießen und hat promoviert im Bereich Kirchengeschichte, ist also mehr Historiker. Von daher ist das Thema Trends für einen Historiker ja etwas, normalerweise guckt der Historiker ja nach hinten, aber der Trendsetter, der guckt nach vorne. Ich denke, ist eine gute Ergänzung zu deiner sonstigen Aufgabe. Stefan Holthaus ist gebürtig aus Wuppertal-Ronsdorf, dort, wo ich auch geboren bin. Ich bin aber 4 Jahre zuvor geboren. Aber wir kennen uns eigentlich schon aus der Kindheit und Jugendzeit, weil unsere Elternhäuser so ein bisschen miteinander befreundet waren und haben uns dann aber viele Jahre aus dem Auge verloren und später dann durch die Tätigkeit mal wiedergefunden. Und ich freue mich von daher ganz besonders, dass du mal hier bei uns auf dem Seminar bist und dieses Thema, was dich ja jetzt schon länger beschäftigt, mit uns heute Abend behandeln willst. Er wird heute Abend allgemein was sagen zum Thema Trends in der Gesellschaft und morgen dann nochmal ganz speziell in Richtung Kinder- und Jugendszene. Es besteht die Möglichkeit, heute Abend nach dem Vortrag ihn auch persönlich anzusprechen. Und morgen wollen wir dann anschließend auch noch eine Aussprache hier im Plenum haben. Allerdings wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr Fragen habt und denkt, der soll sich auch ein bisschen darauf vorbereiten können, dass er ihm einfach einen Zettel zusteckt, auch morgen vielleicht während des Vortrags euch eine Frage aufschreibt, dann kann man das ein bisschen besser von hier vorne auch sortieren und er kann sich dann die Dinge auch so ein bisschen ordnen. Das ist, hilft dann schon. Stefan, denke, wir sollten jetzt die Zeit nutzen für deinen Beitrag. Viel Freude.
Ja, ich freue mich auch, bei euch sein zu dürfen, heute und morgen. Und das mit dem Historiker und den Trends, das ist gar nicht so weit auseinander, denn auch derjenige, der sich mit Geschichte beschäftigt, hat etwas, ach, das ist das Mikrofon, ja, dann spreche ich da am besten rein, nicht? Auch der Historiker hat etwas mit der Zukunft zu tun, denn die Beschäftigung mit der Geschichte hat auch etwas zu tun mit dem, wie wir unsere Gegenwart und unsere Zukunft gestalten. Wenn wir geschichtslos leben, auch als Christen, dann machen wir in Zukunft genau die gleichen Fehler wie unsere Vorfahren. Und deswegen ist im Grunde genommen die Kirchengeschichte das Gespräch der Gegenwart mit der Vergangenheit über die Zukunft. Und deswegen habe ich mich auch mal mit Trends beschäftigt als Kirchenhistoriker. Mich ehrt natürlich eine Einladung zu einem Seminar für Kinderarbeit und macht mich sehr verlegen. Denn mit Kinderarbeit habe ich absolut nichts zu tun, es sei denn, man würde meine Studenten als Kinder bezeichnen. Was ich häufig tue, denn ich meine, es gibt tatsächlich Dinge, auch in der Studentenszene, die mich an meine eigene Kindheit wieder erinnern und ich werde euch einiges dazu heute Abend dann auch weitergeben. Aber ich bin kein Mensch der Kinderarbeit. Und das gilt besonders für morgen, das will ich jetzt schon mal total entschuldigend sagen. Also ich bin an dem Punkt jemand, der sich etwas theoretisch angeeignet hat, was ihr viel besser wisst aus der Praxis. Und vielleicht könnt ihr das bestätigen. Ich hoffe, dass das, was ich dann theoretisch weitergebe, auch ein Stück weit nachvollzogen werden kann in der Praxis. Aber sie haben mich trotzdem eingeladen, obwohl ich protestiert habe. Hartmut Jäger ließ sich da nicht abwimmeln. Deswegen trägt er die volle Verantwortung für heute Abend und für morgen. Heute Abend soll es uns gehen um das Thema Trends in der Gesellschaft. Das ist insofern richtig, dass wir uns erstmal mit der Gesellschaft beschäftigen, bevor wir uns mit den Kindern beschäftigen, weil die Kinder ja auch Kinder ihrer Zeit sind. Kinder sind geprägt von der Gesellschaft. Oder soll ich es anders sagen, Kinder sind ja eigentlich Produkte der Gesellschaft. Wenn wir also fragen, was ist los in der Kinderszene, müssen wir eigentlich fragen, was ist los in der Erwachsenenszene. Beides ist ja in einer Abhängigkeit voneinander. Und die Trends dieser Welt und der Gesellschaft sind ähnlich wie die Trends in der Kinderszene. Deswegen heute Abend also erst der große Blick in die Gesellschaft an sich und morgen dann die Zuspitzung über Trends in der Kinderszene. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem Thema Trends in der Gesellschaft? Nun, ich denke, das machen wir ja nicht nur wegen der Kinderarbeit, sondern auch als Christen stehen wir in unserer Zeit drin. Gott hat uns in eine besondere gesellschaftliche Situation hineingestellt. Und es ist gut, wenn Christen sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen und ihren Gemeindesituationen, sondern auch mal mit der Welt, in der wir stehen. Wir wollen diese Menschen um uns herum ja mit dem Evangelium von Christus erreichen. Den Christen wird oft vorgeworfen, dass sie Antworten haben auf Fragen, die keiner stellt. Und das stimmt. Wir haben oft den Kontakt zu noch nicht Christen längst verloren und sind vielleicht deshalb so sprachlos geworden in unserer Gesellschaft, weil wir nicht wissen, was die Menschen heute eigentlich bewegt. Und deswegen meine ich, und bitte nicht falsch verstanden werden jetzt, Christen müssen sich mit der Zeit beschäftigen, mit der Welt beschäftigen, in Anführungsstrichen. Nicht, damit sie weltlich werden, sondern damit sie die Welt noch besser erreichen mit der besten Nachricht aller Zeiten, der Nachricht von Jesus. Und diese Beschäftigung mit der Welt, die bewegt mich seit eigentlich vielen Jahren jetzt schon, dass ich mich frage, wie können wir die beste Nachricht aller Zeiten noch besser an den Mann und die Frau von heute herantragen, damit sie sie verstehen und begreifen und dann auch annehmen. Deswegen Trends in der Gesellschaft. Es gibt dann noch einen zweiten Grund, warum ich meine, warum Christen sich mit den Trends der Zeit beschäftigen sollen, und das ist ein sehr trauriger Grund. Ich sehe nämlich seit einiger Zeit, auch in konservativeren Gemeinden, ein Problem. Ich sehe nämlich das Problem, dass immer mehr Christen sich der Zeit anpassen. Die Anpassung an die Zeit ist nicht unbedingt eine Anpassung in der Lehre, sondern es ist meistens eine Anpassung im Leben, im Denken und im Verhalten von Menschen. Diese Anpassung an den Zeitgeist geschieht häufig unbewusst. Wenn ich entsprechende Christen fragen würde, hast du dich dem Zeitgeist angepasst, würden alle Nein sagen. Aber diese schleichende Unterwanderung mit dem Zeitgeist ist etwas, was vielleicht dadurch viel gefährlicher ist als eine bewusste Anpassung an den Zeitgeist. Ich möchte auch gleich sagen, dass wir alle davon betroffen sind. Ich möchte den Beweis heute Abend erbringen, dass jeder von uns heute Abend, der hier ist, ein Kind seiner Zeit ist. Sei er noch so konservativ und brüdergemeindlich oder brüdergemeindlich hoch zwei. Es spielt keine Rolle. Wir haben uns an den Punkten, die ich aufzeigen möchte, wahrscheinlich alle, mehr oder weniger natürlich, aber oft unbewusst, mit dem Zeitgeist arrangiert. Das heißt also, wir reden nicht nur über die anderen, sondern wir reden heute Abend auch über uns selbst. Und ich möchte, dass jeder sich prüft heute Abend, auch als Mitarbeiter in der Kinderarbeit, wo stehe ich, was muss ich erst bei mir ändern, bevor ich die Kinder verändern möchte, mit denen ich arbeite. Die Grundlage dieser Thematik Trends ist die sogenannte Trendforschung. Die Trendforschung ist eine junge wissenschaftliche Disziplin. Es gibt sie erst seit etwa 10 Jahren. Sie hängt zusammen in Deutschland besonders mit der Marktforschung. Man muss sich einen Trendforscher vorstellen als einen Mann oder eine Frau, die sich jeden Tag nur mit den neuesten gesellschaftlichen Trends der Gesellschaft beschäftigt. Das heißt, es sind Leute, die suchen und erfühlen in der Gesellschaft die Dinge, die dran sind. Und in der Trendforschung würde man sagen, die Dinge, die in sind und die out sind. Darüber gibt es eine ganze Menge Bücher. Und man kann sich vorstellen, dass auch bestimmte Firmen ziemlich interessiert sind an dieser Trendforschung, denn es geht ums Geld. Es geht um Produkte und natürlich wollen wir nur das produzieren, was wirklich dran ist und was gekauft wird. Also über Trendforschung, da gibt es viel Literatur mittlerweile. Der bekannteste Trendforscher, den ich häufiger erwähne, ist in Deutschland Matthias Hawkes. Den Namen müsste man sich merken und ich würde auch empfehlen, wenn jemand in der Jugendarbeit tätig ist, zumindest, dass er die Bücher sich von Hawkes einmal besorgt. Er ist kein Christ, aber jemand, der genau weiß, was in der Szene so los ist und der das auch auf provokante Art und Weise darstellen kann in seinen Büchern. Natürlich gibt es viele Trends in der Gesellschaft. Ich habe heute Abend nur 5 einmal mitgebracht, also die ich vorstellen möchte. 5 Trends, weitere spare ich mir heute Abend, aber ich glaube, dass diese 5 Trends der Gesellschaft so die wichtigsten und großen sind, die wir kennen sollten. Ich möchte nur eine Bibelstelle vorlesen heute Abend. Ich hoffe, das verzeiht man mir. Es gibt viel mehr, aber eine, die mir sehr wichtig ist, steht in 1. Chronik. Vielleicht können wir das mal zusammen aufschlagen, soweit wir eine Bibel dabei haben. 1. Chronik 12. Erste Chroniker, Kapitel 12, und zwar den 33. Vers. Ich vermute, dass selbst die großen Schriftgelehrten und Gelehrtinnen unter uns diesen Vers nicht auswendig können. Aber es ist ein Vers, der viel zu sagen hat, den wir uns vielleicht mal anstreichen können in unserer Bibel. Erste Chronik 12, 33. Da steht, und es waren damals von den Söhnen des Issachar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Ich wiederhole. Es waren damals von den Söhnen des Issachar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Dieser Vers steht im Kontext einer Wendezeit in Israel. Die Königszeit Sauls kommt ihrem Ende entgegen. David wird auf den Thron gehoben. Und in diesem Kapitel ist gerade das Volk dabei, sich zu entscheiden. Folgen wir Saul oder folgen wir David? Und in dieser Epochenzeit des Wandels, in dieser Wendezeit, um diesen etwas belasteten Begriff mal zu gebrauchen, gibt es besondere Menschen in Israel, die Söhne des Issachar. Von ihnen werden 2 Dinge hier in diesem Text gesagt. Erstens, sie sind Leute, die die Zeiten zu beurteilen verstanden. Es sind Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie wissen, dass Gott da ist und dass Gott etwas Neues möchte. Und die nicht nur bei der Analyse dann der Gesellschaft stehen bleiben, sondern die auch zur Therapie übergehen. Und das heißt hier von ihnen, sie wussten, was Israel tun sollte. Das heißt also, sie geben Ratschläge dem Volk Israel. Und so wünsche ich mir auch für uns heute Abend, dass wir Söhne Issachars werden. Menschen, die die Zeiten beurteilen, in denen sie leben. Und die daraus dann die Konsequenzen ziehen, weil sie wissen, was die Gemeinde Jesu zu tun hat. 1. Chronik 12, Vers 33. Nun zu den 5 Trends in unserer Gesellschaft. Der erste Trend, der in allen Trendbüchern auch genannt wird und auch in allen neueren soziologischen Studien mehrfach ausführlich analysiert worden ist, ist der Trend der westlichen Welt zum sogenannten Individualismus. Individualismus bedeutet so viel wie der einzelne Mensch bestimmt sich selbst. Es ist eine Weltanschauung, die die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen besonders hoch ansiedelt. Wir sind freie Menschen. Der Einzelne bestimmt heute über sich selbst. Der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt alles Seins. Er erfährt sich selbst, er verwirklicht sich selbst, er reflektiert über sich selbst und er bestimmt auch über sich selbst. Wenn ich das so sage, dann fällt mir gerade selbst auf, und ich merke das ja auch hier an euren Reaktionen, dass solche Aussagen uns nicht vom Stuhl reißen. Denn schon an diesem Punkt merke ich, dass wir uns unglaublich stark daran gewöhnt haben, dass wir uns so stark mit uns selbst beschäftigen und selbst bestimmen. Dabei müssen wir nur, und jetzt kommt der Historiker durch, nur mal 100 Jahre zurückgehen. Hätte ich vor 100 Jahren diesen Satz gesagt, dann hätten mich wahrscheinlich alle völlig ungläubig angeguckt und hätten überlegt, ob ich über Marsmenschen rede. So schnell ändert sich eine gesamte Gesellschaft. In der Geschichte war es so, dass noch bis vor 100, 150 Jahren die Menschen einen Individualismus so gut wie nicht kannten. Der Mensch lebte nicht für sich, sondern in der Regel für andere. Es ging nicht um Selbstverwirklichung, sondern um die Verwirklichung von anderen. Die Frage war nicht, wie geht es mir, das ist die typische Trendfrage heute, sondern die Frage hieß, wie geht es meinem Nächsten? Ich habe mal eine Studie gemacht, eine historische Studie über die Fragestellung, wann kam zum ersten Mal die Frage auf, wie geht es mir? Die Frage finde ich in der Literatur erst Ende des 19. Jahrhunderts, also noch vor ungefähr 100 Jahren. Früher findet man in der Literatur diese Frage nicht. Und heute stehen wir auf, morgens aus dem Bett, und die erste Frage, die wir uns stellen innerlich, ist, wie geht's mir eigentlich? Und einem geht's immer so schlecht, dass man sich gleich wieder hinlegen möchte. Wir beschäftigen uns unglaublich viel mit uns selbst. Der moderne Mensch reflektiert sehr viel über sich selbst. Er fühlt in sich hinein. Er fragt sich, bin ich heute gut drauf, um es mal etwas locker zu sagen. Und wehe, man ist nicht gut drauf, dann lässt man auch das den anderen merken. Seht, früher hatten die Leute auch Probleme und waren nicht immer gut drauf. Aber sie haben das nicht geäußert. Sie haben das vielleicht in sich hineingeschluckt. Sie sind ihrer Pflicht nachgegangen. Heute geht mein Ich über alles. Wir sind selbstbestimmte Leute gewesen, die sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Es gibt schöne historische Studien, da will ich euch jetzt nicht mit so quälen, aber die aufzeigen, wie dieser Individualismus sich in der deutschen Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft gezeigt hat in den letzten 150 Jahren. Wir haben zum Beispiel, nur ganz knapp, eine unglaublich starke Zunahme von Autobiografien. Autobiografien sind ja Bücher, die man über sich selbst schreibt. Autobiografien hat es früher auch gegeben. Es gibt ganz große, bekannte Autobiografien. Von den Griechen und Römern kennen wir einige, auch von Augustin zum Beispiel. Aber das waren Einzelerscheinungen. Die Flut von Autobiografien, von Selbstbeschreibungen, so könnte man das sagen, beginnt mit dem 19. Jahrhundert, mit dem Individualismus unserer Gesellschaft. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon Pläne in der Tasche, eure eigene Autobiografie zu schreiben. Das ist der Trend. Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Oder die große Zeit des Tagebuchschreibens, auch das etwas recht Modernes. Tagebücher gibt es auch schon lange. Tagebücher sind sehr berühmt geworden. Aber seit dem 19. Jahrhundert schreiben sehr viele Menschen ihr Tagebuch. Sie sind Individualisten. Ich bin ja gar nicht dagegen, wenn jemand eine Autobiografie schreibt, versteht mich nicht falsch. Ich bin auch nicht dagegen, wenn ihr euer Tagebuch schreibt. Aber die Selbstreflexion über sich und seinen Tagesablauf ist modern und nicht historisch. Und sie kommt aus einer Prägung der Gesellschaft, ob wir das wollen oder nicht. Oder gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, geschichtlich, in der Kunst. Porträts. Porträts sind auch eine moderne Erscheinung, jetzt historisch gesprochen, der modernen, der Neuzeit, dass man sich selbst malen lässt. Ist für den mittelalterlichen Menschen völlig jenseits der Vorstellungskraft gewesen. Höchstens Könige oder Päpste haben sich zeichnen lassen, aber nicht der Normalbürger. Wir lassen uns selbst zeichnen, Ausdruck des Individualismus. Und man könnte viele Beispiele nennen. Noch eins vielleicht. Es gibt einen Raum in Häusern, den es erst in der Neuzeit gibt und nicht in früheren Zeiten. Wisst ihr welcher? Nein, das ist nicht das Badezimmer, das stimmt so nicht. Das Badezimmer gab es früher auch, obwohl die heutigen Badezimmer, ist völlig richtig, wesentlich größer sind und anders als früher. Nein, es ist der Flur. Es ist sehr interessant, dass die frühen Häuser keinen Flur haben. In großen Schlössern zum Beispiel hat man das noch. Da geht man von einem Raum in den anderen. Da gibt es keinen Flur. Der Flur kommt erst auf, sagen die Historiker, in dem Moment, wo der Mensch sich abkapselt und allein sein möchte, als der Individualismus aufkommt. Denn der Flur hat ja einen großen Vorteil. Man kann sein Zimmer zumachen und keiner kommt rein. Das können Sie schlecht, wenn so ein Durchgangsverkehr ist, nicht? Durch das Zimmer in die Küche oder was weiß ich. Das ist schwierig. Noch etwas Wichtigeres vielleicht. Die Soziologen sagen, der moderne Mensch entdeckt seinen Körper. Es ist sehr interessant, wie die Einstellung zum Körper sich besonders in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Die Leute pflegen sich heute viel stärker als früher. Früher gab es die berühmte Kernseife. Wenn ich heute mir mein eigenes Badezimmer angucke und sehe die hunderten von Pflegemittelchen, die wir so haben, um unseren Körper zu pflegen, der Mensch nimmt sich selbst sehr wichtig. Da gibt es auch ganz, ganz moderne Trends. Zahnbürste. Die Zahnbürste, lacht nicht, war vor 15 Jahren ein völlig unwichtiges Produkt. Kostete im Durchschnitt 79 Pfennig und wurde alle 6 Monate oder ein Jahr, jedes Jahr ausgewechselt. Heute, das wird man irre, wenn man darüber nachdenkt. Heute kostet die gute Zahnbürste 3,50 € und wird tatsächlich im Durchschnitt alle 3 Monate ausgewechselt. Und das ist auch wichtig und gut. Also ich habe auch so eine, ja? Dr. Best, nicht? Wenn schon, denn schon. Aber jetzt geht es ja nicht um die Zahnbürste, sondern warum machen die Leute sowas plötzlich? Warum? Weil der Mensch und der Körper des Menschen heute wichtiger ist. Man könnte hunderte Beispiele nehmen. Warum laufen die Leute heute in Fitnesscenter? Warum haben wir so diese Aerobic-Welle gehabt und so weiter? Das sind ja alles Ausdrücke von Gefühlen, die der Mensch hat. Ich will meinen Körper erfahren. Warum gab es kein Aerobic-Studio im 19. Jahrhundert? Ist keine abwegige Frage. Warum? Weil die Leute damals es gar nicht nötig hatten, ihren Körper zu erfahren, weil sie ihren Körper sowieso erfuhren im täglichen körperlichen Arbeiten. Dadurch, dass wir heute alle am Schreibtisch arbeiten, ich übertreibe etwas, haben wir natürlich keine Körpererfahrung mehr und müssen deswegen ins Fitnessstudio. Also das ist so Trendforschung, damit ihr wisst, worum es geht. Dahinter steckt aber eben dieser Individualismus des Menschen. Der moderne Mensch, sagte ich, entdeckt sich selbst. Übrigens, das ist natürlich auch der Hintergrund, warum es seit 100 Jahren die Psychotherapie gibt. Die ganze Psychologie ist ja eine ganz moderne Wissenschaft. Warum? Weil der Mensch zum ersten Mal noch seine Seele erforscht, sein Innenleben, seine Gefühle, seine Emotionen. All das natürlich Ausdruck auch einer Individualkultur. Jeder möchte heute etwas Individuelles haben, etwas Besonderes. Auch das ist Ausdruck des Individualismus. Es wäre ja fürchterlich, man besucht eine Tagung der Kinderarbeit in Rehe und plötzlich trifft man jemand hier im Saal, der hat das Gleiche an, wie ich selbst. Wir wollen individuelle Kleidung haben. Wir wollen individuelle Frisuren. Wir wollen individuelle Brillen haben. Früher gab es Normbrillen. Ich kenne doch noch meinen Vater, wie der rumlief. Das war eben dieses Horngestell. Das hatte jeder. Heute wollen wir etwas Spezielles nur für uns. Der moderne Mensch sieht sich selbst heute als ein sogenanntes autonomes Wesen an. Das Wort autonom kommt aus dem Griechischen und ist eine Zusammensetzung aus 2 griechischen Worten, die sehr interessant sind. Das erste Wort ist autos. Das steckt in dem Wort auto und heißt selbst. Also ein Auto ist eigentlich ein Gegenstand, der selbst fährt. Also nicht von selbst hoffentlich, sondern durch eigene Kraft. Autos. Und das Wort Nomos in autonom heißt Gesetz, das Gesetz. Sehr interessant. Das Wort autonom bedeutet, der Mensch ist sich selbst das Gesetz. Er setzt sich selbst das Gesetz. Und das ist der typische Individualist. Er ist ein autonomer Mensch, ein Mensch, der sich selbst das Gesetz ist. Der moderne Mensch akzeptiert deswegen keine übergeordneten Normen so gerne. Er möchte selbst bestimmen, was gut und böse, was richtig und was falsch ist. Und er nimmt nur das für wahr an, was ihm selbst persönlich für richtig erscheint. Ihr merkt schon, wenn ich das sage, ich nehme das mal vorweg, dass nicht alles am Individualismus falsch ist. Natürlich ist Individualismus auch etwas Gutes. Natürlich wollen wir nicht zurück in die alten Gedankenmuster des 17. oder 18. Jahrhunderts. Aber wir werden auch noch sehen, dass der Autor, dass der Individualismus seine negativen Seiten hat. Ich gebe euch noch ein Beispiel aus der Geschichte. Früher bestimmte der Vater, welchen Beruf der Sohn antrat. Also wenn ich jetzt hier rumfragen würde, hat euer Vater bestimmt, welchen Beruf ihr übernehmen sollt oder mal antreten sollt? Ich vermute, es wäre eine Minderheit. Früher bestimmten die Eltern, wen man heiraten sollte. Es geht nicht darum, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich möchte damit zeigen, wir entscheiden heute, was wir tun. Und ich werde euch morgen noch, meine ich, den Beleg dafür bringen, dass dieses individualistische Verhalten schon zutiefst in den Kindern drin steckt. Dass sie entscheiden wollen, was sie tun und was richtig und was falsch ist. Und das ist ein gesellschaftlicher Trend, der sich durchzieht. Die Resultate und die Folgen des Individualismus in der Gesellschaft sind folgende. Erstens eine niedrige Geburtenrate. Das mag jetzt einige verwirren. Was hat die Geburtenrate mit dem Individualismus zu tun? Nun, es gibt dicke Studien darüber von dem Bundesfamilienministerium, die nachweisen, dass die Geburtenrate in Individualkulturen immer die niedrigste ist. Warum? Weil Kinder natürlich die freie Entfaltung der Persönlichkeit etwas einschränken, um es mal vorsichtig zu sagen. Unsere Tochter ist 2,5 und ich kann da jetzt ein Lied von singen, was das bedeutet. Es ist wunderschön, aber es schränkt etwas ein, besonders die Nächte dann so und nicht. Individualkulturen sind geburtenschwache Kulturen. Wir werden uns da auch morgen noch mit beschäftigen. Ich meine, Kinder sind deswegen heute in unserer Gesellschaft so besonders wertvoll, weil es so wenige gibt. Und weil wir ein sterbendes Volk sind. Und das beklagen die Soziologen und sagen, dahinter steckt die Individualismus-These, dass der Mensch sich selbst entfalten will und deswegen stehen Kinder da auf dem Wege. Ein zweites Resultat des Individualismus, was in den Studien dauernd beklagt wird, ist, dass die Bereitschaft abgenommen hat, langfristige Verpflichtungen einzugehen. Das ist ein interessanter Aspekt, der übrigens sich, meine ich, auch in unseren Gemeinden widerspiegelt. Individualistische Persönlichkeiten gehen prinzipiell keine langen Verpflichtungen ein. Sie binden sich nicht gerne. Das kann man natürlich auch auf die Ehe übertragen, auf Freundschaften, auf vieles andere. Dahinter steckt die Individualismus-These auch der Trendforschung. Eine dritte Folge ist, wir haben in unserer Gesellschaft eine interessante Abnahme der Opferbereitschaft. Wenn ich das sage, muss ich das gleich einschränken. Es geht nicht darum, dass die Leute nicht mehr spenden für irgendwelche Hochwasser an der Oder oder für Erdbeben in Kolumbien. Das tun die Leute noch. Sie sind aber nicht bereit, sich selbst zu opfern für eine Idee. Das ist der Punkt, der jetzt hier dahinter steht. Es geht also nicht um Kollekten, um irgendwelche Sachen, sondern ich bin nicht mehr bereit, in irgendeiner Form mich einzuschränken, mich ganz hinzugeben für eine bestimmte Idee. Sondern ich lebe mich selbst und habe immer mein Schäfchen im Trockenen und vor allen Dingen immer eine Hintertür offen. Horst Opaschowski, den Namen muss man sich nicht merken, aber kann man sich merken, er ist Professor für Freizeitforschung an der Universität in Hamburg, beschäftigt sich mit dem Freizeitverhalten der Menschen, also der macht nicht dauernd Freizeit, sondern beschäftigt sich mit Freizeit, muss man immer dazu sagen, hat viele Bücher geschrieben und in einem über den Individualismus sagt er Folgendes. In der deutschen Gesellschaft wird der genussfähige Egoist stärker. Aber der sozialfähige Mitmensch kann sich heute kaum noch behaupten. Zitat Ende. Und er trifft, meine ich, den Nagel auf den Kopf. Auch kein Christ, auch kein Evangelikaler oder sowas, aber ein Mann, der viel rumkommt und der weiß, was heute in unserem Lande los ist. Noch eine andere Folge dieses Individualismus will ich nur kurz streifen. Man beobachtet seit den 80er Jahren eine unglaublich starke Rückzugsmentalität des modernen Menschen aus der Gesellschaft. Er flüchtet in seinen Schutzraum, in sein privates Glück. Er engagiert sich nicht mehr, Er ist nicht mehr tätig in irgendwelchen politischen Vereinigungen, sondern er will einfach sein Glück leben. Diese Tendenz nennt man im Amerikanischen das sogenannte Cocooning. Vielleicht habt ihr davon gehört. Das deutsche Äquivalent ist schwierig zu übersetzen. Das könnte man vielleicht als Kokon-Dasein einfach wörtlich mal übertragen. Der Kokon ist ja eine Schutzhülle. Wenn die Raupe zum Schmetterling wird, dann spinnt sie sich ja ein in so eine kleine Schutzhülle, ein Kokon. Und dieses Bild übernimmt die Trendforschung und sagt, der moderne Mensch hat sich so seine Schutzhülle gebaut. Er will nichts mehr an sich herankommen lassen. Er ist immer so einen Schritt zurückgetreten. Er bindet sich nicht mehr. Er lebt zurückgezogen sein privates Glück. Und da gibt es viele, viele Indikatoren, die das belegen. Die Leute wollen es heute zum Beispiel gemütlich. Ich werde gleich auf diesen gemütlichen Trend noch eingehen. Aber der gemütliche Trend ist auch eine Folge dieses Cocoonings, dieser Rückzugsmentalität. Lass mich hier an dieser Stelle sagen, dass ich diese Cocooning-Mentalität unglaublich stark merke in unseren Gemeinden. Es gibt immer weniger Mitarbeiter, die bereit sind zu opfern. Es gibt immer mehr Leute, die auf den Zuschauerrängen unserer Gemeinde sitzen, so wie im Stadion, und alles besser wissen, aber nicht mitspielen. Anwesende ausgenommen. Aber das ist wirklich ein Trend, der gesellschaftlich begründet ist und überhaupt nicht biblisch und erst recht nicht evangelikal. Die Anonymität in unserer Gesellschaft nimmt zu. Auch das ist eine Folge der Individualisierung. Man kennt sich nicht mehr. Man will sich auch nicht mehr kennen. Man kennt die Nachbarschaft in der Lindenstraße besser als die eigene. Man ist auch nicht mehr bereit, auf Menschen zuzugehen, auch nicht im Gottesdienst, weil man einfach Angst hat, dadurch aus seiner persönlichen Glückswelt herausgerissen zu werden. Denn der andere könnte ja Probleme haben und nachher muss ich dem noch helfen. Man ist nicht mehr bereit, den anderen kennenzulernen, weil man die Anonymität des persönlichen Glückslebens am liebsten hat. Aber eine weitere Folge, ich mache das nur mit Stichpunkten jetzt. Man redet heute von einer Singlisierung der deutschen Gesellschaft. Das Single-Dasein scheint das typische moderne Dasein des Menschen zu sein. Schon 42% aller deutschen Mietwohnungen sind nur noch von einer Person bewohnt. Die Vergleichszahl aus dem Jahr 1910, dort waren nur 5% aller Wohnungen von einer Person bewohnt. Heute 42% aller Mietwohnungen und etwa 33% aller Wohnungen. Was passiert aber, wenn ein Mensch alleine wohnt? Er verändert sich in seinem Sozialverhalten. Entschuldigung. Er verändert sich in seinem Sozialverhalten. Und da werden wir morgen ja sicherlich auch noch darauf eingehen, auf diese ganze Frage auch der Einzelkinder und der Singlisierung. Wir haben also eine zunehmende Zahl von Menschen, die nur alleine leben und nur für sich leben. Wir sind eine typische Single-Gesellschaft geworden. Man könnte das Ganze auch mit einem Fremdwort aus der Medizin oder aus der Psychotherapie bezeichnen. Wir sind eine sogenannte autistische Gesellschaft geworden. Der Autismus ist ja eigentlich eine Krankheit, wo Kinder in ihrer eigenen kleinen Welt gefangen leben. Sie leben und drehen sich nur noch um sich selbst und wir sind alle irgendwo in dieser Gesellschaft Autisten geworden. Der Philosoph Max Stirner hat schon im 19. Jahrhundert den berühmten Satz gesagt, mir geht nichts über mich. Und dieser sogenannte Solipsismus von Max Stirner, das können wir vergessen, ist ein Fremdwort, diese Ich-Religiosität ist, meine ich, das Hauptkennzeichen der Moderne. Ich will nochmal sagen, natürlich ist das alles nicht nur negativ. Natürlich haben wir unsere Lebenswirklichkeit dadurch auch verbessert. Natürlich geht es nicht darum, nun die eigenen Bedürfnisse völlig zurückzustellen oder sogar durchzustreichen. Aber es geht darum, dass wir sehen, es geht nicht nur um mich. Es geht auch um den Nächsten und vor allen Dingen, es geht um Gott, auch in unserem Leben. Deswegen ist die wehleidige Frage, wie geht es mir, nicht die Frage aller Fragen. Ich denke da immer auch an Johannes den Täufer. Der, eigentlich sind es die letzten richtigen Worte von ihm, die wir haben, am Ende dann sagt, ich muss abnehmen, du aber musst zunehmen. Und das ist gegen den Trend unserer Gesellschaft. Da geht es um Jesus und seine Ziele. Lass mich diesen Punkt schließen. Übrigens, die anderen werden kürzer, keine Angst. Der Gießener Professor Reimer Gronemeyer, nicht Grönemeyer, sondern Gronemeyer, Professor für Soziologie bei uns an der Uni in Gießen, kein Christ, hat ein Buch geschrieben über den Individualismus und er sagt darin, Zitat, die Menschen heute werden auf eigenartige Weise autistisch. Sie leben immer mehr mit sich selbst. Sie leben immer weniger aus Familienquellen. Sie haben, schreibt er, benommen von ihrer Sehnsucht nach Selbstverwirklichung ihre Augen nach innen gedreht. Und dann schreibt er so erschütternd weiter, aber die nach innen gedrehten Augen des modernen Menschen blicken auf nichts. Denn da, wo früher einmal die christliche Seele war, ist heute nur noch eine große Wüste. Wisst ihr, diese Sätze gehen mir immer ziemlich unter die Haut, weil ich glaube, dass diese Leute die Welt besser verstanden haben als wir. Da sagt dieser Mann, dieser Professor für Soziologie, die sich ja auch beschäftigt mit unserer Zeit heute, der moderne Mensch ist ein sinnleerer Mensch. Er hat nämlich Christus abgeschafft und die christliche Seele. Meint aber jetzt durch den Blick nach innen den Sinn in sich selbst finden zu können und blickt nur auf ein großes Loch. Und hat deswegen Angst und deswegen Bedürfnisse nach Sinn, die er nicht stillen kann. Das ist auch eine Folge des Individualismus, dass die Menschen so unglaublich groß nach Sinn suchen und ihn nicht finden. Genug über Individualismus. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Punkt 2. Der zweite Trend ist der Trend zur sogenannten neuen Sanftheit. Ich hoffe, der ist an euch vorübergegangen. Was ist unter der neuen Sanftheit zu verstehen? Nun, man muss ein wenig zurückgehen. Das ist nämlich ein Gegentrend. Ein Gegentrend gegen die kämpferische Zeit der 60er und 70er Jahre. Wenn ihr euch erinnert, in den 60er und 70er Jahren, das können natürlich nur die, die dann schon gelebt haben und noch eine Erinnerung haben an die Zeit, also zu meiner Jugendzeit, nee, so alt bin ich auch noch nicht, aber so in der guten alten Zeit, nein, ich meine jetzt in den 60er und 70er Jahren. In den 60er und 70er Jahren hatten wir in Deutschland eine Zeit der Auseinandersetzung und des Kampfes. Es war die Zeit der Straßenrevolutionen, die Zeit der Studentenunruhen, die Zeit des Terrorismus, der Demonstrationen, des Protestes, des Umweltschutzes. Es ist die Jugendgeneration der Hippies, die Zeit der Drogen gewesen, der Latzhosen-Generation, wie Matthias Hawkes das beschreibt, ist die Generation der langen Haare. Es ist die Zeit der Ideologien, des Kommunismus. Es ist die Zeit prinzipiell damals gewesen des Protestes. Und das hat man auch in den Kirchen und Gemeinden gesehen. Es wurde heiß diskutiert. Es war die Zeit, wo man sich die Köpfe eingeschlagen hat um Bibelkritik, um Evolution, und viele andere heiße Eisen. Nun sehen die Trendforscher in den 90er Jahren das genaue Gegenteil, besonders in der Jugendgeneration. Die heißen Diskussionen sind out. Heute kloppt sich keiner mehr um Fragen der Evolution oder der Missing Links oder sowas. Was haben wir dann noch gekämpft an dem Punkt? Es ist mehr die Zeit der Bequemlichkeit heute, oder ich will sie anders charakterisieren, es ist eine unglaublich starke Zeit der Resignation heute oder der Gleichgültigkeit. Das sieht man nicht nur in der Jugendszene, sondern auch in der Erwachsenenszene an vielen Beispielen. Auch in der Abtreibungsfrage waren die 70er und die frühen 80er Jahre viel stärker geprägt von Protest der Christen. Heute haben sich viele daran gewöhnt, dass jedes Jahr 150.000 Kinder abgetrieben werden, auch in unserem Land, wenn es nicht mehr sind. Wir sind bequemlich geworden, auch wir Christen. Die Jugendlichen, auch christliche Jugendlichen, sind hier betroffen. Die Jugendlichen bleiben heute so lange wie möglich zu Hause wohnen. Vielleicht eine ganz einschneidende Veränderung zu den 60er und 70er Jahren. Also noch meine Generation wollte spätestens mit 18 von zu Hause ausziehen. Die heutigen Jugendlichen ziehen in der Regel mit 23 aus oder mit 25 und mein Bruder war 26, mein kleiner Bruder. Und ich fragte ihn, warum wohnst du noch zu Hause? Und er sagt, ist doch klasse. Hab mein eigenes Zimmer. Papa gibt mir das Auto. Kreditkarte vom Vater. Mutter macht die Wäsche. Backt den Apfelkuchen. Da dachte ich, halt, Moment. Also ich wollte noch die Welt verändern, als ich 18 war. Ich weiß nicht, Hartmut, wie das bei dir war, aber man hatte so Träume. Wir wollten wirklich noch etwas tun für diese Welt und für unseren Gott. Und wir waren Idealisten, das mag sein. Aber wir waren bereit, auch für unsere Überzeugungen einzustehen und vielleicht auch dafür zu leiden. Klingt jetzt sehr pathetisch. Aber versteht, diese Gesinnung, die merke ich heute selten. Matthias Hawks, dieser Trendforscher aus Hamburg, sagt, die heutige Jugend fehlt eins. Es fehlen heute Gesinnungstäter. Es gibt keine Jugendlichen mehr und auch vielleicht auch keine Erwachsenen mehr, die bereit sind, für ihre Überzeugungen zu sterben und alles hinzugeben, um ihre Ideale und Ziele zu erreichen. Es gibt heute viele angepasste Leute, auch in unseren Kreisen. Es gibt die Karrieretypen, schon bei jungen Leuten, die schnell Geld machen wollen. Ja, die Generation der kurzen Haare ist heute in. Die Anzuggeneration. Es gibt da schöne Beispiele bei Hawks. Er ist so ein Alt-68er, sein Sohn kam gerade aus der Schule, hat Abitur gemacht und zeigte ihm so das Abiturbild, wo so die Klasse da so sich aufgestellt hatte. Und er lachte sich tot, weil die Jugendlichen waren alle im Anzug und im Schlips. Und er holte sich aus dem alten Ordner sein Abiturbild. Jahrgang also, was weiß ich, Ende der 50er oder Mitte der 50er, hat er 68 irgendwie der Abitur gemacht. Und die hingen da alle rum, Nebelschwaden von den Zigaretten und gerade durchzecht die Nacht oder was weiß ich. Und alle sahen aus, als hätten sie da also ein paar Tage durchgemacht. Und er sagte, was ist los? Versteht mich nicht falsch, wir sollen ja nicht zurück zu den 68ern, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber auch unsere Kultur ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Trends zur Normalität, zur neuen Sanftheit. Andere Beispiele. Ich mache das relativ schnell. Der berühmteste Aufkleber der 70er Jahre hieß Atomkraft, nein, danke. Wisst ihr noch, Mensch, da waren noch Zeiten. Kleiner Witz gewesen, gebe ich zu. Aber macht wieder klar, die Babys sind heute in und da kommen wir ja morgen früh dann hin. Der beliebteste Sport der 70er Jahre war Fußball, der 80er Jahre Tennis, der 90er Jahre Beachvolleyball. Der Trendsport der 90er ist Beachvolleyball. Ist sehr interessant, ist auch ein Sport, und zwar ein sehr anstrengender. Aber er verbindet den Sport mit etwas, was der moderne Mensch heute liebt, nämlich Freizeit und Urlaubserlebnissen. Die Werbung hat sich verändert. Die Werbung ist übrigens ein unglaublich starker Indikator für Trends. Wenn wir Fernsehwerbung oder Radiowerbung uns anhören und ansehen, merken wir, man müsste sich eigentlich mal Werbung aus den 70er Jahren angucken, um das zu merken, wie stark unsere Gesellschaft sich verändert hat. In den 70er Jahren warb man mit Vokabeln wie seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. In den 90er Jahren haben wir das gleiche Waschmittel und der Slogan heißt, dieses Waschmittel greift ihre Farben nicht an. Es schont ihre Farben. In den 70er Jahren machte man Werbung mit PS, mit Geschwindigkeit, mit Power. In den 90er Jahren ist alles sehr sanft geworden. Und schon die Musik der Werbung hat sich verändert. Und schaut mal, die Farben haben sich verändert. Hochinteressant. Und die Stimme der Sprecher hat sich verändert. Und es ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Grundstimmung, die es weich haben möchte in einer kalten Welt. Die Leitwelle ist sowieso in. Alles ist ja leicht und schonend, auch das Essen. Wir haben ja Cola Light, Schweppes Light, du darfst Produkte. Alles ist dabei. Wir können so viel essen, wie wir wollen. Es ist immer gesund und wir werden nie dick. Naja, manchmal doch. Wir wollen es leicht haben. In der Literatur sehe ich genau das Gleiche. Übrigens, Klammer auf, ich möchte euch bitten, lest bitte auch mal nicht christliche Bücher. Also natürlich solltet ihr die Bücher kaufen, die hier am Büchertisch liegen, das ist klar. Und auch von Dillenburg und so ist auch wichtig. Aber ab und zu, nehmt euch mal ein Buch, ein Bestseller dieser Welt. Um einfach mal rauszukriegen, was lesen die Leute heute und warum lesen sie es und was sagen diese Bücher aus über unsere Zeit. Ich bin manchmal erschüttert, wie wenig weltliche Bücher, jetzt in Anführungsstrichen immer weltlich, ich meine ja jetzt nicht irgendwelche sündigen Bücher, versteht, ich meine mit Welt einfach das um uns herum, wie wenig wir uns auskennen in der Literatur unserer Zeit. Was sind denn die Bücher, die verkauft werden? Was ist denn auf Platz Nummer 1 der Bestsellerliste bei Spiegel oder bei Focus und sonst wo? Ja, es sind die sanften Bücher. Es ist Rosamunde Pilcher. Und Rosamunde Pilcher drückt sehr stark den Trend unserer Gesellschaft aus. Es sind die sanften Romane, die immer ein Happy End haben. Es sind so die Herzschmerzromane. Warum lesen die Leute das? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich gebe euch gleich die Antwort, von der ich meine, dass sie die richtige ist. Fantasy-Literatur könnte man an und so weiter und so weiter. In den Filmen sehen wir das genauso. Die erfolgreichsten Filme der 90er Jahre, wenn man die mal durchgeht, es ist immer das Gleiche. Es sind die sogenannten, man nennt sie sogar schon so, die sogenannten Pretty Woman-Filme. Das sind die Filme, die im Grunde genommen unser Herz so richtig ansprechen. Warum? Warum gucken die Leute das? Warum haben wir auch in Deutschland eine Renaissance des Heimatfilmes? Heidi ist wieder im Kommen und wird nicht von Kindern gesehen, sondern von Erwachsenen. Warum haben wir in Deutschland eine Renaissance des Zeichentrickfilmes? Fred Feuerstein. Und das wird auch nicht von Kindern geguckt, sondern von Erwachsenen. Es ist nicht zu fassen. Wie kommt das? Man nennt das die Wiederkehr der Romantik. Die heile Welt, die Kitsch- und Kuschelwelt. Wir haben in Deutschland eine Renaissance des Hundekaufens. Die Leute kaufen Hunde. Und zwar nicht die Kampfhunde, sondern die Knuddelhunde. Die kleinen Hunde. Können wir das hinterher machen? Ja. Ja. Können wir vielleicht gleich machen? Können wir vielleicht gleich machen? Wenn wir jetzt anfangen mit den Fragen, dann kommen wir, glaube ich, nicht durch. Ja. Wir haben eine unglaublich starke Tendenz zur gemütlichen Inneneinrichtung. Ich habe selbst einen Bekannten, der ist Verkäufer von Inneneinrichtungen, von Möbel. Er sagt, natürlich, das ist der Trend seit Jahren. Die Leute wollen es gemütlich haben. Warum? Matthias Hawkes nennt uns die Birkenstock-Generation. Und er hat recht. Natürlich. Wir wollen es bequem haben. Die Symbole der Moderne. Es ist der Teddybär. Der Teddybär ist heute überall, auch bei Erwachsenen. Es ist der Schnuller. Und auch Erwachsene laufen mit Schnullern durch die Gegend. Als Schlüsselanhänger, als Talisman. Und selbst die tiefer gelegten Golffahrer haben an ihrer Stoßstange den Schnuller. Der Umsatz von Stofftieren hat sich in Deutschland seit 1982 verfünffacht. Steiftiere werden zu horrenden Preisen heute gehandelt. Wie kommt es? Alles ist samtig und flauschig, alles wird rund. Da könnte man auch ganze Vorträge drüber halten. In der Soziologie gibt es da ja auch Bücher drüber. Über Sprache will ich jetzt gar nicht reden. Ich will nur noch eins sagen, das Interessante ist bei dieser neuen sanften Welle, dass sie eben auch die erwachsene Welle längst erreicht hat. Man spricht hier von einer sogenannten Infantilisierung der Erwachsenenwelt. Einer Verkindlichung von Erwachsenen. Erwachsenen benehmen sich wie Kinder. Übrigens auch in manchen Fernsehsendungen, sehr interessant zu sehen. Man will ewig Kind sein, man will nicht mehr erwachsen werden, man will keine Verantwortung mehr übernehmen. Es ist die Verweigerung, alt werden zu wollen, man will ewig Kind sein. So sind die Gefühle wieder im Kommen. Kuschelrock, Meditationswelle, Resignation, sagte ich schon. In der Jugend haben wir einen unglaublich starken Zynismus als Ausdruck auch einer Resignation, einer Verweigerungshaltung. Die Soziologen nennen das Hedonismus. Hedonismus heißt, ich suche mein persönliches Glück. Und das brauche ich in einer Glückswelt der Romantik. Wir sind müde der Kontroversen. In der Teddybärenwelt der Moderne wollen wir es ganz sanftig und flauschig haben. Warum? Die Antwort, meine ich, ist relativ einfach. Der moderne Mensch sehnt sich heute nach Geborgenheit. Und zwar durch die Bank. In einer eiskalten Welt des Wettbewerbs, in einer Welt, wo wir knallhart, auch in der Arbeit, unseren Mann und unsere Frau stehen müssen, bricht auf der Gegenseite die Sehnsucht auf nach Wärme, nach Geborgenheit und Liebe. Und deswegen auch diese Rückzugsmentalität aus der kalten Welt. Es ist die Sehnsucht nach Harmonie und die Sehnsucht nach dem persönlichen Glück. Punkt Nummer 3. Der dritte Bereich ist uns vielleicht etwas bewusster als der zweite Bereich. Das ist der Trend zur Technisierung unserer Welt. Niemand wird leugnen, dass wir eine total technisierte Gesellschaft geworden sind. Ich spreche heute Abend Gott sei Dank durch ein Mikrofon. Auch das ist Technik, Gott sei Dank, dass es funktioniert. Überlegen wir einmal, wie viele elektronische Geräte, technische Geräte wir zu Hause besitzen. Kühlschrank, Herd, Mikrowelle, Toaster, Heißwasserkocher, Kaffeemaschine, Fernseher, Stereoanlage, Videorekorder, Föhn, Anrufbeantworter, Handy, Computer. Sind wir schon im Internet? Wir sind eine technisierte Gesellschaft geworden. Eine technische Revolution liegt hinter uns. Ein technisches Zeitalter. Das ist ja gar nicht schlimm. Aber wir haben uns vielleicht zu wenig deutlich gemacht, dass die Technik auch den Menschen verändert hat. Und dazu möchte ich uns nur einige ganz wenige Beispiele geben. Ich bin heute Abend angereist aus Düsseldorf. Hatte den ganzen Tag dort eine Konferenz, eine Sitzung, wie so oft in unseren Kreisen. Und das ist schon eine Strecke von Düsseldorf hierhin, nicht so wie für einige von euch, aber immerhin. Diese Strecke von Düsseldorf hier nach Rehe habe ich in knapp 2 Stunden hinter mich gebracht, weil ich mit einem Auto gekommen bin. Ist auch ein technisches Gerät. Was wäre gewesen, wenn ich diese Strecke zu Fuß gekommen wäre? So wie Menschen vielleicht vor 200 Jahren. Oder mit dem Pferd. Ein illustrer Gedanke. Wann hätte ich da eigentlich losreiten müssen in Düsseldorf? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht reiten. Ich habe das in 2 Stunden gemacht. Mit einem technischen Gerät genannt Auto. Und es war gut. Aber auf dem Weg von Düsseldorf nach Rehe habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen, als wenn ich zu Fuß gegangen wäre. Auf dem Weg von Düsseldorf nach Rehe habe ich vielleicht 10.000 Bäume gesehen. Ich habe überhaupt keinen Baum gesehen. Ich bin nicht dran vorbeigerast. Wie viele Bäume hätte ich denn gesehen, wenn ich zu Fuß gegangen wäre? Seht, an diesem einfachen und simplen Beispiel wird klar, der Segen der Technik, so gut er ist, hat auch natürlich unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten verändert. Es gibt eine sehr interessante Studie, zweiter Fall hier, über das Telefonieren. Das Telefon ist ja auch was Schönes. Man kann einfach einen anrufen, der in Düsseldorf wohnt oder sonst wo. Habt ihr euch mal beobachtet, wie ihr seid, wenn ihr telefoniert? Wie ihr sprecht, wenn ihr telefoniert? Es ist sehr interessant, dass die Technik Telefon die Kommunikationsebenen des Menschen verändern. Besonders in der Zeit morgens zwischen 8 und abends 18 Uhr, weil da ist das Telefonieren immer noch ein bisschen teurer. Und du wirst normalerweise dann unter einem gewissen Zeitdruck stehen und wirst nicht unbedingt 3 Stunden mit jemandem telefonieren. Und dadurch sind die Kommunikationsebenen völlig anders, als wenn wir uns hier im Plauderton in Rehe am Tisch unterhalten würden. Und das müssen wir einfach sehen, die Technik an sich, so gut sie ist, verändert unsere sozialen Beziehungen. Ein anderes Beispiel. Durch die Technik spiegelt uns die moderne Welt vor, dass alle Probleme dieser Welt durch einen Knopfdruck gelöst werden können. Wir sind nämlich eine Gesellschaft geworden, bei der vieles auf Knopfdruck funktioniert. Wenn ich also die Stereoanlage einschalte, dann springt sie an, normalerweise. Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe im Auto, springt es an, normalerweise. Wenn ich den Lichtschalter betätige, springt das Licht an, normalerweise. Das war vor 100 und 200 Jahren noch ganz anders. Da musste ich die Kerze anzünden, die Petroleumlampe erstmal anzünden. Der Unterschied zu früher ist, dass wir dadurch allerdings meinen, dass alles in der Welt auf Knopfdruck funktionieren muss. Wir sind umgezogen vor ein paar Monaten und in unserer Wohnung war auch eine Garage dabei. Und da bekam ich zum ersten Mal ein tolles Ding, nämlich so einen automatischen Türöffner für die Garage. Also bin ich jetzt ganz stolz immer. Den muss man so drücken, dann springt das Garagentor auf. Das ist eine schöne Sache. Habe ich jetzt im Winter auch sehr geschätzt, nicht? Und da geht's wieder zu und wieder auf. Und man muss immer aufpassen, dass man dann mit dem Auto da nicht gerade dann da drunter ist und so. Und das ist sehr angenehm. Früher hat es mir nicht ausgemacht, als ich das Ding noch nicht hatte. Da bin ich einfach ausgestiegen, habe mir die Garagentür aufgemacht. Ich habe mich bewegt, war ein bisschen frische Luft und so und dann habe ich wieder zugemacht. Heute haben wir alles Drücker, nicht? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mit diesen ganzen, ich bin nicht so technisch begabt, aber ich habe zu Hause so 4 Fernbedienungen und ich nehme immer die falsche und dann drücke ich da immer rum, weil ich nie weiß, zu welchem Gerät gehört jetzt welches. Aber es ist schön, im Sessel zu liegen und dann, das ist ja Macht. Das ist sehr interessant, gib mir mal auf. Diese Druckknöpfe sind Macht. Und wir haben ein unglaubliches Machtproblem heute in unserer Gesellschaft, weil wir ja durch diese Druckknöpfe, diese Powerknöpfe, so ein bisschen Macht ausüben können. Das Leben funktioniert nicht immer durch Knopfdruck. Das ist ein unglaublich großes Problem heute, meine ich, sagen auch die Soziologen, dass Leute meinen, alles könnte sofort geregelt werden. Zack, und schon geht's. Viele Probleme dieser Welt kann man nicht per Knopfdruck lösen. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum viele Menschen heute so unglaublich ungeduldig geworden sind. Und ich merke das ja auch an mir. Ich bin auch ein ungeduldiger Mensch von Geburt aus schon oder was, hat meine Mutter schon gesagt. Aber es wird ja immer schlimmer. Die Computer werden zwar immer schneller, aber ich empfinde sie als immer langsamer. Beim Hochbooten eines Computers, früher hat das Minuten gedauert, das hat mir gar nichts ausgemacht, ich fand fasziniert, Hauptsache das Ding funktioniert. Heute dauert das vielleicht nur noch 30 Sekunden, die finde ich schon so lahm und so langsam, diese Dinger, dass ich schon verrückt werde, wenn ich das Ding nur anschalte. Weil wir immer mehr durch die Technik dahin gekommen sind zu meinen, alles ließe sich zack, sofort lösen. Die Macht der Powerknöpfe. Übrigens sind wir ein Volk von Spezialisten geworden, auch durch die Technik. Früher konnten Arbeiter noch ganze Produktionsabläufe erfassen. Heute gibt's nur noch sogenannte Experten. Und wir versuchen unsere Fahrräder, die modernen, selbst zu reparieren. Wir werden kläglich scheitern, denn dazu gibt es ja mittlerweile Reparaturwerkstätten. Es ist übrigens die fehlende Verbundenheit mit der Natur, das ist ein nächster Punkt, die durch die Technik uns heute Probleme machen. Ich sprach neulich mit einer Bekannten, die hatte 6 Monate bei Karstadt gearbeitet. Und ich fragte sie so, wie war es? Ja, sagte, war ganz gut, aber weißt du, das Schlimmste war, ich habe während der ganzen Arbeitszeit nicht ein einziges Mal die Sonne gesehen. Das ist mir als Besucher eines Kaufhauses noch nie aufgefallen, weil da ist man ja normalerweise auch nicht 8 Stunden in so einem Gebäude. Aber da gibt es keine Fenster. Und sie sagt, das war schon schwierig, in einer Neonlicht Atmosphäre das Leben zu verbringen. Besonders im Winter. Man kommt im Dunkeln dahin. Man hat im Grunde genommen überhaupt nie die Sonne gesehen. Über Wochen, also wenn man nicht gerade am Wochenende natürlich frei hat. Aber das ist typisch, dass uns da die Ganzheitlichkeit verloren gegangen ist. Auch die Natürlichkeit der Schöpfung. Und das empfinden ja sehr viele Leute heute. Die Ganzheitlichkeit. Früher waren Arbeitsplatz und Wohnhaus miteinander verbunden, der Stall war unten, die Wohnung war oben. Heute ist Arbeitsplatz und Wohnhaus miteinander voneinander getrennt. Auch das ist ein gewisses Problem. Übrigens ist deswegen der neueste Trend, dass die Leute wieder zu Hause arbeiten wollen, weil sie das als natürlicher empfinden. Der Mensch lebt aus der Retorte. Er macht die Erfahrungen des Lebens nur noch aus zweiter Hand, nämlich über den Fernseher. Ein anderes interessantes Phänomen ist der sogenannte Zapper. Der Zapper ist ein Mensch, der Fernseh schaut mit einer Fernbedienung und schaltet alle paar Sekunden auf einen anderen Kanal. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne so mal, so durchschalten. Meine Frau wird immer wahnsinnig. Warum zappen wir? Auch da gibt es Studien drüber. Es gibt fast nichts, wo es nicht drüber Studien gibt. Aber die meisten Studien gehen in diese Richtung. Der moderne Mensch will nichts verpassen. Es könnte ja sein, dass auf dem anderen Kanal eine bessere Sendung läuft, als die ich gerade sehe. Und so zappen wir durchs Leben. Das ist eigentlich eine Lebensphilosophie des modernen Menschen. Er will nämlich viel mehr erleben, alles erleben, und zwar gleichzeitig. Und am schönsten wäre ein Fernseher, der auf einem Bildschirm vielleicht 100 Bildschirme hat, und man könnte alle Sendungen parallel sehen. Wir wollen 99 Leben führen in einem Leben. Und dadurch entkommt noch etwas, und das ist das Letzte hier dazu, durch die Technik unserer Welt hat sich auch unser Zeitverständnis verändert. Die Zeit und das Zeitempfinden ist nicht mehr das, was es noch vor Jahren war. Denn die Zeit ist heute unter Druck. Wir pressen nämlich immer mehr in diese Zeit hinein. Wir kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Weil die Technik uns natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir können heute mehr machen in kürzerer Zeit als früher. Dadurch aber, dass die Zeit so gefüllt wird mit tausend Sachen, gerät sie heute unter Druck. Peter Gross, ein Schweizer Soziologe, hat dazu ein Buch geschrieben und er sagt, die Zeit wird heute zur Frist. Und das stimmt, zur Frist. Wir haben nämlich immer Fristen einzuhalten. Alles wird gepresst unter Druck. Und in diesem Zeitbuch schreibt er dann weiter, interessant ist, dass zu der Zeit die Zeit zum Problem wurde, wo die Menschen, und das schreibt ein weltlicher Soziologe, wo die Menschen die Ewigkeit abgeschafft haben. Früher, schreibt er, waren die Menschen nicht im Stress. Sie hatten aber genauso viel zu tun wie heute. Sie waren deshalb nicht im Stress, weil sie wussten, nach dem Tod kommt die Ewigkeit. Und in der Ewigkeit kann ich mich ausruhen. Und da werden alle meine Wünsche erfüllt. Da wir heute allerdings die Ewigkeit abgeschafft haben, es gibt ja keinen Himmel mehr, meinen wir, dass alle unsere Bedürfnisse in diesen paar Jahren erfüllt werden müssen. Und dadurch kommt die Zeit unter Druck und wird zur Frist. Und seitdem gibt es Stress in unserer Gesellschaft. Anstatt, dass wir die Ewigkeit mal wieder da lassen, wo sie ist, bei Gott. Und unsere Zeit hier auf dieser Erde anders füllen als mit dem Stress der Moderne. Punkt Nummer 4. Wir neigen uns dem Ende zu. Materialismus als Trend der Moderne. In vielen Studien wird das thematisiert. Der Mensch dreht sich heute ums Geld. Geld ist heute sehr, sehr, sehr wichtig. Und schon bei den Kindern merken wir das. Ich werde morgen was sagen über das materialistische, konsumorientierte Kind. Es ist die Sucht nach mehr, es ist die Sucht nach dem Vermögen, es ist die Sucht nach den 6 Richtigen im Lotto. Die amerikanische Trendforscherin Faith Popcorn, die heißt wirklich so, hat dazu Folgendes geschrieben. Es ist eine sehr berühmte Frau da drüben, Faith Popcorn. Sie schreibt, in den 70er Jahren haben wir gearbeitet, um zu leben. In den 80er Jahren haben wir gelebt, um zu arbeiten. In den 90er Jahren wollen wir nur noch leben und nicht mehr arbeiten. Und das stimmt. Der Wert der Arbeit hat sich übrigens verschoben. Auch das wäre nochmal ein Thema für sich. Arbeit war früher bei den meisten Menschen Lebensinhalt. Heute ist es eine Beschäftigung, die ich leider machen muss, damit ich danach leben kann. Für viele beginnt das Leben nachmittags um 16:30 oder manchmal schon nachmittags um 14:00, je nachdem. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das? Was heißt hier überhaupt Leben? Und in diesem Leben dreht sich dann vieles um Konsum, um Bedürfnisse. Und es gibt ja immer noch eine Steigerung, das ist ja das dumme Materialismus. Nicht, man sehnt sich nach irgendetwas, sondern hat man es und dann will man immer noch mehr. Und mein Auto ist ja immer nur so viel wert wie das Auto des Nachbarn. Die Jugend wird schon, sagte ich, zum Werbeziel und zum Geschäftsträger. Die Fast-Food-Läden schießen aus dem Boden. Genuss wird die höchste Lebensform. Man gönnt sich ja sonst nichts. Einige fordern sogar schon ein Recht auf Genuss in das Grundgesetz einzufügen. Wir haben eine Zunahme der Erlebnisfrömmigkeit und des Erlebnismarktes in unserem Land. Wir wollen uns vergnügen. Und dabei ist uns die Verpackung wichtiger als der Inhalt. So scheint es mir manchmal. Ja, wir brauchen die Ecstasy-Pille, um überhaupt noch irgendetwas empfinden zu können an Glücksgefühl. Schon in der Jugendszene dreht sich vieles um bestimmte Markenkleidung, die getragen werden muss, um anerkannt zu werden. Das Problem, diese Kleidung ist sehr teuer und muss finanziert werden. Übrigens in der Vorbereitung auf morgen eine interessante Statistik, ich habe sie jetzt leider nicht mitgebracht, über das Taschengeld gesehen. Also ich weiß noch, wir haben 5 Mark Taschengeld gekriegt. Nun gut, das Geld hat sich etwas abgewertet so in den letzten 20 Jahren. Aber es ist sehr interessant, wie sich das verändert hat, dass Jugendliche heute schon in einem bestimmten Alter über 70, 100 Mark verfügen und dadurch, dass sie dann auch vielleicht arbeiten oder Konfirmation haben oder so, doch ein erheblicher Konsumträger geworden sind. Das alles hat mit Geld zu tun. Und Geld hat Auswirkungen auf das Sozialverhalten, auch schon bei Kindern. Wir wollen immer mehr. Da könnte man jetzt viel zu sagen, ich will das mal ein bisschen abkürzen. Ich meine, was uns heute fehlt, das ist das Bewusstsein und die Bereitschaft, mal wieder zu verzichten. Auch ich weiß natürlich nicht mehr, was Hunger bedeutet. Ich sehnte mich eigentlich mal, oder ich sehne mich fast danach, auch mal wirklich Hunger zu haben. Also Appetit habe ich auch, ja, aber ich meine jetzt Hunger. Hunger. Wissen Sie noch, vielleicht auch die Eltern unter uns, was Hunger bedeutet? Meine Großmutter ist 96 und sie hat mir viel erzählt, auch so vom Ersten Weltkrieg, so die Zeit danach, wo die wirklich gehungert haben. Ich sage nicht, dass es erstrebenswert ist, dass wir jetzt alle anfangen, hier Hungererlebnisse zu haben. Das wäre ja auch wieder sehr modern. Wir hungern heute aus anderen Gründen. Aber daran wird mir deutlich, wie stark wir uns gewöhnt haben an die schönen Buffets auch hier in Rehe. Wir haben verlernt zu verzichten. Wir haben verlernt, auch einen einfachen Lebensstil zu führen, das sage ich mir selbst. Wir haben verlernt, unseren Luxus zu hinterfragen. Theo Lehmann hat mal dieses Lied geschrieben, wo es mal drin heißt, Topverdiener, Wohlstandsbürger, Egoist und Spekulant, Geld gemacht und Gott vergessen und am Ende ausgebrannt. Und das geht vielen Menschen so. Und wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, sind die Leute ausgebrannt. Sie haben alles, ja mehr, als man überhaupt braucht. Aber sie sind ohne Sinn. Peter Berger, den Namen müsste man sich vielleicht mal merken. Peter Berger ist ein amerikanischer Soziologe, ein sehr berühmter Mann, hat viele Bücher geschrieben, auch auf Deutsch. Sein vorletztes Buch, 1995 erschienen, hat den Titel Sehnsucht nach Sinn. Und in diesem Buch beschreibt er die moderne Gesellschaft. Und er sagt genau das. In einer Welt, ein Zitat daraus, in einer Welt, wo viele junge Menschen mit 30 Jahren schon mehr haben, als ihre Eltern und Großeltern in ihrem ganzen Leben, bricht unweigerlich, schreibt er, die Sinnfrage auf. In einer Gesellschaft, die nichts hat, bricht nicht die Sinnfrage auf, nämlich, sondern die Frage nach dem Überleben. Aber in einer Gesellschaft, die alles hat, schreibt er, kommen die Sinnkrisen. Und an genau dem Punkt, sagt er, sind wir in der amerikanischen, europäischen Gesellschaft. Die Sinnfragen brechen wieder auf. Und das ist eine unglaubliche Chance für uns Christen, meine ich, diese Sinnfrage, auch dieses Vakuum zu füllen mit der besten Nachricht von Jesus. Letzter Punkt, Wertekrise. Der fünfte Punkt ist die große ethische Diskussion in unserem Land, die wir ja in jeder zweiten Talkshow heute vorfinden. Das ist die Krise um die Normen. Da macht ein SPD-Politiker Wahlkampf, indem er sich nackt auf einem Wahlkampfplakat zeigt. Da bereitet die augenblickliche Regierung einen neuen Gesetzesentwurf vor zur Gleichstellung homosexueller Paare. Da werden wir bald sicherlich auch in Deutschland wieder die Debatte um die Euthanasie bekommen, wie schon in vielen anderen Ländern. Da gibt es Gentechnikkommissionen, Da haben wir die Diskussion um die Abtreibungspille RU 486. Da haben wir eine zunehmende Kriminalitätsstatistik, auch unter jungen Leuten, da möchte ich morgen was zu sagen. Da haben wir Kindesmissbrauch, übrigens auch bei Christen. Auch dazu morgen vielleicht ein paar Sätze mehr. Da beklagen die Ökonomen, dass 1997 in Deutschland der Wert der jährlichen Schwarzarbeit auf 547 Milliarden Mark gestiegen ist. Da sagen die Finanzbeamten ganz offen, dass sie in der Regel nicht davon ausgehen, dass jemand eine wirkliche, wahrheitsgemäße Steuererklärung abgibt. Das glauben die schon gar nicht mehr. Und in einer Umfrage unter der deutschen Bevölkerung über die Abgabe der Steuererklärung sagten 70%, ja, sie hätten schon mal das Finanzamt angeschummelt, bezeichnet das aber als Notwehr. Das fand ich auch nicht schlecht. Wir sind ein komisches Volk geworden. Da schreiben schon Fernsehjournalisten wie Ulrich Wickert Bücher, der Ehrliche ist der Dumme. Und er fordert sogar unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt in seinem neuesten Buch Auf der Suche nach der öffentlichen Moral echte Wertmaßstäbe. Das wissen viele Menschen in unserem Land längst, dass die Autorität und die Normen zerfallen sind. Das Problem ist heute übrigens nicht, dass wir keine Normen haben, sondern das Problem ist, dass wir zu viele Normen haben. Jeder hat nämlich seine eigenen. Was wir brauchen, sind gemeinsame Werte, gemeinsame Normen. Man könnte jetzt viel sagen über Familie, über Ehe, über Scheidungsraten. Da will ich euch gar nicht mit traktieren, das ist hinlänglich bekannt. Ich möchte das Ganze vielleicht nur so zusammenfassen. Oder vielleicht doch einen Punkt, der mir auch auffällt. Auch bei Christen. Das Problem auch dieser ganzen Wertedebatte ist, dass die Rollen zwischen Mann und Frau ins Rutschen gekommen sind. Früher war klar, wer ein Mann ist und wer eine Frau und was ein Mann zu tun hat und was eine Frau zu tun hat. Spätestens seit dem Feminismus in den 60er Jahren ist das ja nun passé. Jetzt kommt aber was Interessantes Neues in den 90er Jahren. Die Frauen sehnen sich wieder nach Frau sein. Und die Männer wissen nicht so genau, was sie eigentlich wollen. Wir haben eigentlich weniger eine Krise der Frau, sagen da hier die Soziologen, sondern eine Krise des Mannes. Aber durch diesen Rollentausch kommen auch die Kinder in Probleme. Denn früher war klar, welche Erziehungsbeiträge die Mutter zu leisten hat und welche der Vater. Da aber Vater- und Mutterbild durch diese ganzen Rollentauschgeschichten der Gesellschaft so unsicher geworden sind, weiß das Kind eigentlich gar nicht mehr, wer jetzt wofür zuständig ist bei der Erziehung. Und deswegen spricht man ja heute immer nur von den, nicht mehr von Mama und Papa, sondern von den sogenannten Mappis. Das sind also Mutter und Vater, die aber im Grunde genommen das, die gleiche Rolle haben. Und da kommen dann die Kinder total durcheinander. Rollentauschproblematik, das sieht man natürlich nicht nur in der Kindererziehung, sondern prinzipiell in unserer Gesellschaft. Die Männer sind weiblicher geworden, die Frauen sind männlicher geworden. Und das ist ein ziemliches Durcheinander. Und deswegen sucht man eben heute wieder viel stärker so die feminine Seite auch bei der Frau als noch in den 60er und 70er Jahren. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Aber zurück zu diesem ganzen Wertekanon, die Wertediskussion. Also ich bin manchmal erschüttert, ich will das auch hier mal so abschließend sagen, wenn ich diese Bücher lese von diesen, das sind ja keine Evangelikalen oder keine Christen, die sich mit diesen Trends beschäftigen. Mir ging das wieder ziemlich nahe, auch diese Woche, als ich da mal wieder einiges anschaute, wie ratlos die Trendforscher der Moderne sind. Wie genau sie unsere Gesellschaft analysieren. Und man hat manchen Aha-Effekt, wenn man so Bücher liest. Dann hat die Mutter, ja, ich habe mir das schon immer gedacht, aber da hat es mal einen auf den Punkt gebracht. Und das letzte Kapitel ist oft pure Verzweiflung. Dann kommen irgendwelche humanistischen Rezepte, ja, wir wollen nett zueinander sein, aber irgendwie merkt man, die glauben das selbst nicht. Und ich will das mal so sagen. Ich wünsche mir manchmal, dass wir Christen auch in unserer Gesellschaft noch mehr zu sagen hätten. Und ich wünsche mir manchmal, dass so Trendbüchern auch mal von Christen geschrieben würden. In der Diagnose der Moderne würde dieses Buch wahrscheinlich nicht anders aussehen. Aber wenn es dann im letzten Kapitel an die Therapie kommt, wie man jetzt in dieser Welt eigentlich leben soll und was man tun soll, dann sind Christen gefragt, Antworten zu geben. Und ich bin manchmal traurig und erschüttert, wie wenig Antworten wir haben für unsere Welt. Wir haben viele Antworten für unsere Gemeinden, wie wir uns besser verhalten sollen und wie wir noch mehr wachsen wollen als Gemeinde und noch besser die Sachen machen wollen, noch schönere Gottesdienste. Aber wo sind denn die Bücher für die Welt, die auch mal Antworten geben, wie wir als Christen dieser Welt mal vorleben können, wie man dieser Welt überhaupt leben kann? Ich glaube, wir haben als Christen viel zu sagen in dieser Welt. Und lass mich schließen mit diesem vielleicht schon bekannten Beispiel. Was war denn das meistverkaufte Buch in den 90er Jahren in Deutschland? Was war denn jahrelang auf den Bestsellerlisten der Platz Nummer 1? Ich hoffe, ihr wisst das. Das war Sophies Welt. Und ich hoffe, ihr habt das alles gelesen, dieses Buch. Ein Buch, was millionenfach in Deutschland verkauft worden ist. Das ist ein typisches Buch, meine ich. Sophies Welt von Joe Steingartner. Dieses Buch stellt zwei Fragen. Die erste Frage ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Und die zweite Frage in diesem Buch ist ein Roman, ist die Frage, woher komme ich? Und schon als ich auf dem Umschlag diese beiden Fragen gesehen habe, musste ich mir das sofort kaufen, weil ich wusste, es ist ein sehr wichtiges Buch. Warum lesen Millionen von Deutschen ein Buch mit diesen zwei Kardinalfragen? Wer bin ich? Und woher komme ich? Weil die Menschen wieder anfangen, letzte Fragen zu stellen in einer sinnlosen Welt. Weil sie eine Sehnsucht haben nach Erfüllung, nach Geborgenheit, nach Sinn. Das Schlimme an diesem Buch ist, dass es die falschen Antworten gibt. In diesem Buch werden 24 Antworten gegeben auf die Frage, wer bin ich und woher komme ich? Eine dieser 24 Antworten ist das Christentum, aber nur eine unter 24. Die anderen 23 sind philosophische Systeme seit der Antike bis in die Neuzeit. Und im letzten Kapitel dieses sehr geschickten, schönen Roman kommt die große Aussage des philosophischen Lehrers an Sophie, wo er sagt, jetzt suche dir deine eigene Antwort. Das ist genau wie die Moderne mit der Sinnfrage umgeht. Man wählt aus, individualistisch. Man stellt sich selbst zusammen, wie man den Sinn des Lebens führen will. Ich hätte mir oft gewünscht, Sophies Welt, wer hätte genau den gleichen Erfolg gehabt und wäre von Hartmut Jäger geschrieben worden. Oder von irgendeinem anderen Christen. So ein Roman, der wirklich mal gelesen wird und der eine tiefe Aussage hätte, und die Aussage wäre im letzten Kapitel garantiert gegipfelt in der Aussage, die Antwort ist Jesus. Ist Jesus Christus. Ihr seht darin, ich möchte keinem Angst machen. Die Welt geht es nicht gut. Aber es gibt eine Sehnsucht nach Sinn. In den 90er Jahren. In Deutschland, in Europa, auch in den USA. Und deswegen möchte ich uns herausfordern, sei es in der Kinder- oder Jugendarbeit oder sonst, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir unsere Münder aufmachen und den Menschen das bringen, was sie so nötig haben. Die beste Nachricht aller Zeiten ist die von Jesus Christus, der uns Sinn und Realität gibt und der die einzige und echte Antwort ist auf die Sehnsüchte dieser Menschen, die sie haben. Wir haben so tolle Sachen von Gott bekommen, Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Und das sollen wir auch anderen Menschen weitergeben. Nietzsche, der große Spötter und Atheist, aber einer, der unsere Zeit prophetisch fast vor 100 Jahren schon deutlich erblickt hat, hat am Ende seines Lebens gesagt, in die tolle Wissenschaft, wenn Kulturen den entscheidenden Einfluss Gottes verlieren, dann sind sie eigentlich dazu verdammt, schreibt er, zur Bedeutungslosigkeit hinabzusinken. Und genau da stehen wir heute, meine ich. Trotz technischer Revolution, trotz Materialismus, die Seele des Menschen ist leer. Die Augen sind nach innen gedreht. Aber Jesus ist die Antwort. Amen. Lieber Herr, wir kommen am Ende dieses Abends zu dir und bringen dir einfach mal unsere Welt. Dieses Land, in dem wir leben. Die Stadt, in der wir leben. Die Nachbarn, unsere Bekannten, unsere Mitschüler, die in der Ausbildung sind, unsere Studenten, unsere Politiker und Wirtschaftsbosse, die Meinungsmacher in den Medien. Und wir wollen dich bitten, lieber Herr, erbarme dich über uns, über unsere Welt und über unser Land. Und wir wollen auch bitten, lieber Herr, dass dieses Schreien, diese Sehnsucht nach Sinn, die da ist, dass dieses Schreien nach Sinn doch erhört wird und Menschen Frieden finden für ihre Seele. Dass sie die Augen nicht nach innen drehen, sondern nach oben. Dass diese Menschen nicht in sich den Sinn suchen, sondern in dir und deinem Wort. Und dass wir bereit sind als Christen, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Trend der Zeit, gegen die Gleichgültigkeit der Moderne und bereit sind, uns zu opfern, wie du es getan hast. Und bereit sind, auf den anderen zuzugehen, uns nicht zu verschanzen in unseren frommen Gemeinden, sondern rauszugehen, um den Menschen die beste Nachricht aller Zeiten zu bringen. Ihnen zu sagen, wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie auch einmal gehen werden. Schenke uns Mut dazu und deine Gnade. Amen.
Von der Moderne gesprochen. Wann begann die? Wie lange? Oder gibt es nicht auch schon, ich habe ja mal darüber gelesen, auch die Postmoderne?
Ja, das schlägt das Herz des Historikers jetzt höher. Jetzt muss ich es knapp machen. Also, da gibt es natürlich viele Studien drüber. Man spricht heute eigentlich weniger von der Moderne, sondern der sogenannten Postmoderne. Das, was ich jetzt heute Abend beschrieben habe, würde man zum Teil als modern bezeichnen. Zum Beispiel der Individualismus ist ein modernes Phänomen. Die Moderne beginnt natürlich für den Historiker 1648. Das klingt jetzt nicht sehr modern, ja, das ist ja schon 17. Jahrhundert. Aber insbesondere dann im 19. Jahrhundert brechen viele moderne Themen auf. Pluralismus zum Beispiel, Individualismus, Säkularisierung wäre da ein Stichwort. Das sind diese modernen Trends. Das klingt für euch natürlich uralt, das sind ja 200 Jahre Trends. Die Postmoderne, auch da ist umstritten, wann sie beginnt. Für einige beginnt sie 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist eigentlich eine Überwindung des Modernismus. Und zum Beispiel die weiche Welle, das wäre ein postmoderner Trend. Oder diese totale Beliebigkeit der Werte auch, das ist ja postmodern. Das gab es so vor 45 noch nicht. Es gibt auch andere, die sagen, die Postmoderne beginnt mit den 68ern, also in den 60er Jahren. Mittlerweile ist man in der ganzen Diskussion um Moderne und Postmoderne eigentlich ziemlich zur Ruhe gekommen, weil es ist natürlich eine Wortspielerei. Teile der Postmoderne sind modern. Und auch es gibt in der Moderne schon Phänomene der Postmoderne. Das ist fast austauschbar. Deswegen müsste man die streng genommen die Begriffe eigentlich völlig vermeiden heute. Es gibt sogar schon die Postmoderne. Also man merkt auch, dass dass also diese postmoderne Welle der Beliebigkeit jetzt auch schon wieder umschlägt, eigentlich in mehr Autorität wieder. Interessanterweise auch die Familie kommt ja wieder, wird stark gefördert seit den 90er Jahren. Aber das sind natürlich alles so Begriffshaarspaltereien, nicht? Ob modern oder postmodern. Damit wird nur ausgedrückt, es ist anders, als es früher war.
Ja, sind weitere Fragen?
Also ich habe nochmal eine Frage. Wir sehen bei Individualismus. Also das mit dem Individualismus. Also was ich eigentlich in der Gemeinde oder sonst auch beobachte, ist eigentlich, dass 60-Jährige da ziemlich auch mit ankennen. Und was mich immer wieder beschäftigt ist, eigentlich, dass sie eigentlich Kinder ihrer Zeit sind. Und ich denke, die haben ja noch einen Krieg erlebt. Und was mich immer wieder beschäftigt ist auch, also ich vermisse manchmal da die Vorbilder von den Älteren. Ja. Und ich frage mich einfach, was ist mit denen passiert, dass die sich so anpassen, so stark anpassen und uns eigentlich so wenig vermitteln, von dem, was wirklich vielleicht in ihrer Zeit beschäftigt hat und ihr Leben.
Ja. Vielen Dank. Also ich möchte auch nicht den Eindruck hier erwecken, dass nur die junge Generation von Trends beeinflusst ist. Das merke ich tatsächlich auch bei Älteren, teilweise sogar viel stärker als bei Jugendlichen. Warum jetzt die ältere Generation nicht unbedingt die Werte ihrer Zeit uns heute vermittelt, das meine ich, hängt auch ein bisschen mit dieser Resignationshaltung zusammen, die man da hat. Man kann sowieso nichts mehr verändern, man hat es ja versucht. Und die 68er sind ja nun auch in die Jahre gekommen und sind mittlerweile fast alle Senioren. Und da hat man vielleicht auch schon abgeschaltet. Was schon klar ist, ist Folgendes. Ich würde nicht sagen, der ältere Mensch ist individualistisch. Gerade in der Gemeinde sind die Älteren ja oft die Treuen, die immer da sind, auf die man sich verlassen kann. An dem Punkt ist oft der Individualismus bei Jugendlichen das Problem, dass sie es nicht so genau nehmen, so mit bestimmten Pflichtbewusstseinswerten von früher. Aber auch das mag unterschiedlich sein. Ich meine, ich kenne jetzt nicht deine Gemeinde da genau, wo du herkommst. Aber prinzipiell würden die Soziologen schon sagen, ist die jüngere Generation stärker noch individualistisch und hedonistisch ausgerichtet als die Generation, die noch den Krieg erlebt hat. Aber das mag sicherlich von Fall zu Fall dann auch nochmal unterschiedlich sein.